Ganz herzlich willkommen auch heute wieder zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Wir sind heute wieder am WSKL, dem Lehrstuhl für Werkzeug, Maschinen und Steuerung. Und ja, sind hier mitten in der Roboterzelle quasi drin und werden heute ganz spannend über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Wir werden dabei schauen, wie Nachhaltigkeit und wie vor allem die Technologie dabei helfen kann, um Wertstoffströme transparent zu machen, um langfristig die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. Und all das, was meine drei Talkgäste heute erzählen, das können Sie sich auch live auf der Hannover Messe anschauen nächste Woche, und zwar in Halle 8 am Stand D18. Und natürlich können Sie auch alle Gäste dort live treffen. Und bevor wir jetzt richtig reinstarten, noch ein kleiner Hinweis. Sie können natürlich wieder live Fragen stellen. Wir sind ja hier eine Live-Sendung. Deswegen werden die dann auch in der Sendung direkt beantwortet von unseren Gästen. Sie können entweder über LinkedIn, über YouTube oder per E-Mail Fragen stellen. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich möchte als erstmal hier Theresa Petschel begrüßen. Sie ist Researcherin am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Mitarbeiterin in unserem Projekt Green AI Hub. Hallo Theresa, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Dann zu meiner Linken hier Alexander David. Der ist Ihnen vielleicht auch schon bekannt. Er hat nämlich mal hier gearbeitet und war auch schon in dieser Sendung zu Gast. Er hat das Startup Greenable mitgegründet. Schön, dass du den Weg wieder zurück zu uns gefunden hast.
Ja, hi, freut mich, heute auch wieder dabei zu sein.
Und wir haben noch virtuell zugeschaltet, können Sie dort auf diesem Bildschirm sehen, Andreas Humann. Er ist in führender Position bei Harting tätig und auch seit Jahren schon im Vorstand der Smart Factory. Schön, dass du auch dabei bist, Andreas.
Hey, ich freue mich auch, dabei zu sein.
Mein Name ist Larissa Theis, ich bin Content-Marketing-Managerin bei der Smart Factory und ich werde heute so ein bisschen durch die Sendung leiten. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal inhaltlich rein. Ich würde gern bei dir anfangen, Theresa. Du hast ja an unserer Produktionsinsel Sky mitgearbeitet, die übrigens auch auf der Hannover Messe zu sehen sein wird. Die zeigt ja, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann. Erklär uns doch mal kurz so ein bisschen aus deiner Sicht, warum Nachhaltigkeit ein Treiber für neue Geschäftsmodelle ist.
Ja, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns eben alle beschäftigt. Wir haben aktuell Probleme, ja, steigender Rohstoffpreise, Ressourcenknappheit. Wir müssen den CO2-Fußabdruck einsparen. Und gerade Kreislaufwirtschaft ist da eben die größtmögliche Anlaufstelle, das zu tun. Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass wir Ressourcen, die wir nutzen, immer wieder in den Wertschöpfungskreislauf zurückführen können. Das heißt, es entstehen weniger Abfälle und wir müssen auch darauf achten, bei der Verwertung der Ressourcen ja in Kreisläufen zu denken und eben auch erneuerbare Energien einsetzen. Das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Und man sieht vor allen Dingen die Relevanz ja auch in der politischen Bewegung. Es gibt diesen EU Green Deal, da ist Kreislaufwirtschaft eben mit das größte Ziel. Und da wird auch angestrebt, bis 2050 die CO2-neutrale Wirtschaft zu erreichen. Ob das möglich ist, ist natürlich eine andere Frage, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und wir haben jetzt hier bei der Smart Factory gesagt, wir gucken uns die Produktion der Zukunft an und wie das funktionieren kann und haben dann eben Konzepte entwickelt in Richtung Kreislaufwirtschaft. In unserem Fall war das Reuse, um diese Strategie ja bei uns auch mit den Technologien, die wir nutzen, an denen wir forschen, einzusetzen. Und das haben wir mit Sky gemacht.
Und was wollt ihr jetzt konkret mit Sky zeigen? Also was macht diese Produktionsinsel und ist das auch in der Praxis anwendbar oder einfach nur reine Elfenbeinturmforschung?
Ja, also zuerst haben wir uns angeguckt, was können wir denn bei uns jetzt in der Produktion machen? Und da ist das erste Thema der digitale Produktpass. Und wir beschäftigen uns viel mit Verwaltungsschalen und haben dann geguckt, wie können wir die Verwaltungsschalen als digitalen Produktpass weiterentwickeln oder nutzen. So, und im Prinzip funktioniert Sky so, dass die Bauteile, wir produzieren ja insgesamt diesen Beispiel-LKW, das kann man sich auch auf der Messe ganz genau anschauen, wie das funktioniert. Und wenn wir jetzt ein Produkt haben, also Teile von diesem LKW, was wieder nutzbar sein soll, dann muss im ersten Schritt gebrauchtes Bauteil geprüft werden. Das machen wir mit KI, eine Qualitätskontrolle, und dann wird eben entschieden, welche Qualität hat das Bauteil? Wie oft wurde es schon verwendet? Zu welchem Preis könnte es auf einem Markt wieder angeboten werden? Und das schreiben wir dann in unseren digitalen Produktpass. Und dann kann Sky in unserem Wertschöpfungsnetzwerk der Smart Factory Kaiserslautern eben simultan zu den anderen Produktionsinseln das Produkt wieder anbieten. Und in diesem Produktpass, ich glaube, das wird Alex gleich noch ein bisschen näher erklären, ist zum Beispiel auch der PCF abgebildet. Also wir wollen einfach zeigen, wie können wir Reuse als Kreislaufwirtschaftsstrategie auf den Markt wiederbringen.
Das war auch schon ein gutes Stichwort. PCF, ja, was ist das überhaupt, Alex? Und welche Rolle spielt denn dabei euer Startup Greenable?
Also wir wollen ja Unternehmen dazu befähigen, den CO2-Fußabdruck von Produkten zu erfassen, offenzulegen und gleichzeitig auch zu teilen und am Ende auch zu reduzieren. Das ist so ein bisschen das, was wir uns als Mission gesetzt haben und gehen das eben mit Unternehmen gemeinsam an. Und das haben wir auch hier prototypisch in der Smart Factory einmal implementiert. Das Wichtige, was Theresa auch gerade schon gesagt hat, ist am Ende einen digitalen Produktpass zu haben mit allen Daten drin. Das heißt, wir wollen auch eine bestimmte Transparenz erreichen. Nicht nur für mein Produkt, sondern auch darüber hinweg in meiner Lieferkette, in meinem eigenen Unternehmen, was meine Prozesse angeht und so weiter. Wie haben wir das jetzt hier umgesetzt? Wir haben für diesen Modell-LKW, der gefertigt wird, unter anderem ja teilweise auch hinter uns in der Roboterzelle, haben wir den Fußabdruck berechnet. Das heißt, wir haben geschaut, welche Prozesse haben wir, wie viel Energie wird verbraucht in den Prozessen, welche Materialien sind dabei, wer sind unsere Lieferanten, wie sind auch die Transportwege von A nach B. Das haben wir alles in unsere Software eingepflegt und haben dann den Fußabdruck berechnet. Können also sagen, der Modell-LKW verbraucht so und so viel CO2-Emissionen über den Lebenszyklus, bis er am Werkstor von der Smart Factory ist. Das heißt, Cradle to Gate. Und das Schöne ist, das haben wir auch für den Reuse-Fall gemacht, um mal zu vergleichen, wie wirkt sich das Ganze denn jetzt eigentlich aus, wenn wir Bauteile haben, die wieder in den Lebenszyklus zurückkommen. Die kriegen ja keinen völlig neuen Fußabdruck, die bringen ja schon einen mit. Und dann kommt ein bestimmter Anteil wieder drauf, durch das, was im Reuse halt drin ist. Und so haben wir jetzt am Ende den Vergleich neuer LKW, Reuse-LKW und können sagen, was lohnt sich denn eigentlich wirklich auch so im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Und das haben wir auch alles wieder in die Verwaltungsschale geschrieben, kann man sich im digitalen Produktpass anschauen, sieht man auch ganz toll auf der Messe und kriegt da ganz viele Infos dazu. Genau.
Super spannend. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf, den Use Case dann auch live dort zu erleben. Jetzt würde ich gerne mal noch wissen, so aus der Industrie heraus, also an dich gerichtet, Andreas, wie ist denn da dein Blick auf diese Themen, die jetzt Alexander und Theresa hier vorgestellt haben?
Also mein Blick, und wir sind ja heute ganz aktuell auf Sendung, ist eigentlich der Blick zu sagen, grundsätzlich habe ich gestern in der Tagesschau-App zum Beispiel gelesen, der Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft. Die Problematik ist aber eigentlich umgekehrt. Die heutige Wirtschaft und die heutige Produktion bedroht das Klima. Und der Anspruch, der alleinige Anspruch eigentlich auch der Wirtschaft muss sein, dass sie so produziert, dass sie eben halt keine Gefährdung und keine Bedrohung und keine Veränderung dieses Klimas vornimmt. Und ich denke, auf Basis dieses Anspruchs, Produkte zu produzieren, das hat Zukunft. Und da brauche ich gar keine alternativen Geschäftsmodelle. Das Geschäftsmodell muss es sein, genau im Rahmen der Kreislaufwirtschaft zukünftig zu produzieren.
Und was für Voraussetzungen müssten denn jetzt geschaffen werden für Unternehmen und Firmen, damit sie sich eben mehr engagieren in Richtung Kreislaufwirtschaft? Was denkst du?
Ich kann den Weg in die Vergangenheit wählen oder ich kann in die Zukunft wählen. Ich glaube, unser Weg sollte der in die Zukunft sein. Und deswegen engagiere ich mich ja auch in der Smart Factory. Und der Weg in die Zukunft bedeutet für mich ganz einfach, mit entsprechenden Technologien, mit neuen Technologien in der Weise diese Probleme in den Griff zu bekommen. Und da ist für mich eine der Schlüsseltechnologien natürlich die Verwaltungsschale, der Digital Twin. Und das heißt, wenn ich ein Produkt habe, und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was gerade angesprochen wurde, Harting. Harting produziert Steckverbinder. Wenn ich ein Produkt habe, dann wird aus dem Produkt, wenn ich es mir anschaue, noch gar nicht klar, ob das jetzt in Anführungsstrichen gutes oder schlechtes Produkt in Bezug auf den Product Carbon Footprint zum Beispiel ist, sondern erst über den Digital Twin dieses Produktes, um die digitale Repräsentanz, die ich hoffentlich in Zukunft standardisiert bilde durch die Verwaltungsschale, wird klar, welchen Anteil dieses Produkt zum Beispiel im Bereich CO2 und Ähnliches besitzt.
Okay, was denkst du denn, Alex? Was glaubst du, welche Schritte zielführend wären? Stimmst du dem Andreas dazu oder siehst du da was anderes als relevant an?
Also ich stimme Andreas auf jeden Fall zu. Ich finde, es sind zwei Punkte, die man sich anschauen muss. Zum einen das Thema, wie können wir Kreislaufwirtschaft umsetzen? Und da spielt der digitale Produktpass einfach eine zentrale Rolle in der Zukunft. Wenn wir ihn dann wahrscheinlich in der Verwaltungsschale umsetzen, ist das natürlich auch eigentlich der beste Weg aktuell. Und dort wird ja alles drin sein, was mein Produkt betrifft. Das ist jetzt nicht nur ein CO2-Fußabdruck, sondern auch, wie kann ich das Produkt wiederverwenden am Schluss? Kann ich Bauteile irgendwie recyceln? Was passiert eigentlich damit? Das ist ja viel umfassender als nur diese eine Größe, die wir jetzt gerade berechnen. Das ist so das eine Thema, wodurch man dann sehr viel Transparenz bekommt. Und diese Transparenz ist auch wichtig. Aber man merkt schon, in den Produktpass müssen ganz, ganz viele Daten rein. Und die müssen ja irgendwo herkommen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir brauchen Daten aus den Unternehmen. Ich habe es gerade gesagt, Energieverbräuche und so weiter, Produktionsprozesse. Dann brauchen wir Daten von extern für den Produktpass. Was geht meinen Lieferanten an? Was ist mit meinen Materialien? Und noch ganz viele andere Sachen. Und um das zu ermöglichen, da müssen wir an einer anderen Stelle ansetzen. Das ist der Punkt Kollaboration. Wir müssen es schaffen, dass Unternehmen dorthin kommen und zusammenarbeiten für eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Konkret wäre das im Prinzip, wenn ich ein Produkt herstelle, müssten wir eigentlich sagen, okay, wir setzen uns mit unseren Lieferanten und mit unseren Kunden und mit unseren Partnern zusammen und schauen, was wir tun müssen, um alle Daten zu sammeln und um diese Transparenz zu ermöglichen, um dann später zu sagen, hey, wir haben einen digitalen Produktpass, wo Infos auch rein können, weil sonst haben wir eine Hülle mit einer coolen Technologie, aber die ist nur zu 20% befüllt und ich bin eigentlich auch nicht schlauer wie vorher. Und da stimme ich Andreas halt auch absolut zu. Es gibt eigentlich nur diesen Weg, den wir gehen müssen.
Der Weg in die Zukunft und natürlich der Weg der Zusammenarbeit.
Richtig.
Ganz klar. Ich habe jetzt gerade eine Zuschauerfrage reingekriegt, die sich auch ganz gut auf das Thema Daten bezieht. Ich lese sie gerade mal vor. Wie sollen denn Unternehmen an die Daten der gesamten Lieferkette kommen? Das ist doch eine Illusion. Ein bisschen provokativ, sage ich mal. Willst du da vielleicht direkt drauf eingehen, Alex?
Gerne. Also es knüpft so ein bisschen daran an, was ich auch gerade gesagt habe. Ne? Wenn wir jetzt schauen, okay, wir wollen Daten aus der Lieferkette. Wir haben die Thematik ja immer wieder. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die wollen CO2-Fußabdruck für ihr Produkt berechnen. Und intern über Produktionsprozesse, Energieverbräuche geht das noch ganz gut. Und wenn wir dann sagen, ja, wie sieht's denn aus mit Daten von deinem Lieferanten? Dann wird's meistens schon schwierig. Ja, okay, wir können dir sagen, wo der sitzt, wie der heißt, was der uns liefert, Punkt. Gibt's schon Werte für die CO2-Emissionen? Nein, noch nicht. Da ist aber auch die Frage, wie tief gehen wir in der Lieferkette und was ist der Anspruch eigentlich, den wir haben? Wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen zurückgehen zum Rohstoff, der irgendwo abgebaut wird und dann über ein Förderband weiter transportiert wird und vom x-ten Lieferant weitergeht, dann ist das aktuell eine Illusion, bin ich voll dabei. Wenn wir aber sagen, eigentlich von uns aus, vom Produkt gedacht, der erste Lieferant, mit dem wir zusammenarbeiten, dort gehen wir hin und gucken, dass wir alles transparent machen und gehen dann weiter, dann halte ich das für sehr realistisch und auch für sinnvoll, da so vorzugehen. Und dann muss man halt immer schauen, wie weit will ich das ganze Spiel auch treiben und wie weit brauche ich es. Weil aktuell kann man mal schnell starten, was wichtig ist, und sich von dort einfach verbessern. Das macht für ganz viele Sinn.
Also einfach auch so ein bisschen Schritt für Schritt denken und nicht direkt alles auf einmal.
Genau.
Okay. Theresa, du bist jetzt ja mit der Produktionsinsel Sky schon unterwegs gewesen. Sie war ja unter anderem auch auf dem Preview der Hannover Messe dieses Jahr. Wie ist denn so die Reaktion von Unternehmen, wenn sie das sehen und diesen Use Case vorgestellt bekommen?
Ja, für Unternehmen ist es natürlich erstmal interessant zu sehen, wie kann denn so ein Produkt von der Qualitätsprüfung beurteilt werden, sodass es dann wirklich wieder in den Markt eintreten kann. Und klar, das ist erstmal durch eine in Anführungszeichen simple KI-Technologie bewertet. Aber dieser nächste Schritt, wie statte ich das mit einem Produktpass aus? Wie kann das erstmal aussehen? Weil dieses Thema Produktpass, das ist ja eines, was kommen wird. Es wird ja 2026 Batteriepass eingeführt werden. Und viele können sich noch nichts darunter vorstellen, welche Technologie genutzt wird. Dadurch, dass wir die Verwaltungsschale zeigen, ist es natürlich erstmal super spannend zu sehen, wie wird's gemacht. Und dann muss man auch noch dazu sagen, wir haben den Demonstrator ja als Schulungsdemonstrator für unser Projekt Greener Air Mittelstand gebaut und haben da auch einen E-Truck, mit dem wir in den nächsten Monaten auf Roadshow gehen werden. Und dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, was kleine und mittlere Unternehmen dann dazu sagen werden und wie es ihnen hilft.
Super spannend, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, wenn ihr dann auf große Tour geht. Bin sehr gespannt darauf. Wie ist es denn bei dir, Alex? Du bist ja viel in Kontakt mit Unternehmen. Was erlebt ihr denn so für Reaktionen, wenn ihr den Unternehmen euer Angebot unterbreitet zum Beispiel oder eure Software vorstellt?
Also im Prinzip sind die Reaktionen durchweg positiv. Die Unternehmen sind sehr offen. Es ist auch eigentlich so, dass die Unternehmen sich schon mit dem Thema beschäftigt haben. Meistens ist es so, dass man das Thema PCF schon kennt, vielleicht sogar was gemacht hat, man erst einen Fußabdruck berechnet mit einer kleinen Excel-Lösung oder eine Dienstleistung gemacht hat, wo das ein externer Berater oder so gemacht hat. Aber dann stoßen die Unternehmen halt an Grenzen. Wenn man sagt, okay, ich würde das jetzt gern für 100 Produkte, für 1000 Produkte machen, ich brauche drumherum noch ein bisschen Education, jemand, der mir eigentlich erklärt, was hinter dem Thema alles dahinter steckt, um das halt so ein bisschen auf die nächste Ebene zu heben. Und da merken wir sehr viel, dass auch wieder Thema Zusammenarbeit mit den Unternehmen sehr wichtig ist, also gemeinsam die Schritte zu gehen, erstmal zu sagen, wo setzen wir an, wo wollt ihr hin und was können wir halt machen. Ihr könnt unser Tool nutzen zur Berechnung. Wir machen mit euch gerne noch ein paar Workshops, um das Thema näher zu bringen. Und da sind die Unternehmen sehr, sehr offen dafür und sehr positiv gestimmt an der Stelle, was wir merken. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt immer zwei Punkte, so, die da noch mit reinspielen. A, wie dringend ist das Thema? Also brennt es gerade beim Unternehmen, weil wenn das nicht der Fall ist, ist es oft nice to have. Und der zweite Punkt, der auch immer mit reinspielt, ist der Business Case am Ende. Also Nachhaltigkeit ist schön, Nachhaltigkeit ist wichtig, wir müssen was tun, aber es muss sich für viele Unternehmen aktuell auch noch rechnen. Das heißt, wir müssen auch einen Weg aufzeigen und sagen, okay, wenn ihr das jetzt macht, hat das in Zukunft den Einfluss und bringt euch auch den Mehrwert am Ende des Tages. Aber das als Gesamtpaket, das ist schon gut und kommt bei den Unternehmen auch gut an.
Und denkst du, das wird jetzt im Blick auf 2026 noch relevanter werden? Werden die Unternehmen euch dann quasi die Bude einrennen, wenn es soweit ist?
Ich hoffe, die Unternehmen rennen uns schon vor 2026 die Bude ein und dann erst recht. Aber ja, auf jeden Fall. Also wir merken ja jetzt so Schritt für Schritt kommt immer wieder irgendeine neue Regulatorik. Und nicht nur Regulatorik, sondern aus dem Markt merken wir es aktuell. Es wird ganz viel über Vergaben gesprochen, die nur noch passieren, wenn es einen CO2-Fußabdruck gibt. Und da kommt viel aktuell und das merken wir auch. Aber ich glaube, so der ganz große Boom, der steht uns noch bevor mit digitalem Produktpass und anderen Sachen. Und dann wird es, glaube ich, sehr spannend, wie transparent wir dann sind und wie weit wir in unserer Lieferkette dann kommen.
Alles klar, dann warten wir mal ab, was passiert. Was ich mich jetzt noch frage, ist noch mal eine Frage an dich, Andreas. Welche Bedeutung hat denn für euch die Verwaltungsschale im Unternehmen? Du hast es ja vorhin schon mal angerissen. Und was macht ihr eigentlich, um eure Steckverbinder auch in Bezug auf Nachhaltigkeit zu optimieren?
Also erstmal zur Verwaltungsschale. Also wir werden für alle unsere Steckverbinder eine entsprechende Verwaltungsschale aufbauen und natürlich darüber auch den PCF, den Product Carbon Footprint in der Weise ausweisen. Und gerade wurde das Thema der Transparenz angesprochen. Wir zeigen es auch nochmal an einem Use Case auf der Hannover Messe. Man kann einen Steckverbinder aus entsprechenden rohölbasierten Kunststoffen herstellen mit weiteren Materialien, die gewonnen sind mit konventioneller Energie und so weiter. Oder man kann ihn aus Biokunststoffen herstellen und mit recycelten Materialien und so weiter und dann auch in der Produktion mit regenerativ erzeugten Energien. Und das Produkt sieht identisch aus. Das heißt, das Thema dieser Transparenz über die Verwaltungsschale, über die RAS, ist ganz entscheidend und eine Grundvoraussetzung überhaupt erstmal für Nachhaltigkeit, weil ich dem Produkt es im Prinzip nicht ansehe. Und erst über die digitale Repräsentanz, über den Digital Twin, kann ich quasi in das Produkt wirklich und in die Geschichte und in den gesamten Lebenszyklus des Produktes reinschauen. Und wenn man das kann, dann sieht man es halt. Und da setzt der zweite Punkt ein, der gerade von dir angesprochen wurde, das ist nämlich der Punkt, dass man dann sieht, welche Energien in der Produktion zum Beispiel eingesetzt wurden. Und da setzen wir ganz explizit darauf, entsprechend nachhaltig dort Energien einzusetzen. Wir setzen darauf, Biokunststoffe einzusetzen und so weiter, sodass wir zu Produkten kommen, die sich über ihre Verwaltungsschale positiv differenzieren zu konventionell produzierten Produkten.
Das ist ja dann eigentlich die Umsetzung dieses Reuse-Use-Cases, den wir ja erstmal nur zeigen an einem Demonstrator in der Wirklichkeit. Also super spannend. Bin ich total gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Was würdet ihr euch denn jetzt, wenn du es dir aussuchen könntest, Andreas, was würdet ihr euch wünschen, jetzt von der Politik zum Beispiel auch, um da das Thema Nachhaltigkeit oder auch Recycling noch mehr zu pushen?
Ich habe es am Anfang gerade gesagt. Ich würde mir wünschen, dass eigentlich die Perspektive gewechselt wird. Dass man nicht fragt, warum Nachhaltigkeit, sondern sich eher fragt, warum noch nicht Nachhaltigkeit? Dass man es im Prinzip eigentlich als Nachhaltigkeit als eine Grundvoraussetzung in der Weise ansetzt, damit man, wenn man überhaupt etwas produziert oder auch wenn man etwas konsumiert. Und damit ist mein Anspruch eigentlich der sich an jeden Menschen eigentlich richtet, dass er sein konkretes Handeln in Richtung Nachhaltigkeit auslegt. Denn ich glaube, dass dieser Effekt natürlich regulativ einmal aus der Politik heraus erfolgen muss. Aber dieser Wandel, und das erleben wir ja, denke ich, auch in Deutschland in den letzten Monaten und so weiter, der ist überhaupt dann regulativ de facto auch nur umsetzbar, wenn das Umsetzen bei jedem Einzelnen anfängt. Und deswegen ist mein Appell eigentlich gar nicht in Richtung mit dem Finger auf andere, sondern jeder sollte selbst schauen, dass er sein Leben so gestaltet, dass er ein gewisses hohes Niveau der Nachhaltigkeit in der Weise erreicht.
Ja, finde ich einen sehr schönen Appell. Würde ich auch genauso an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben. Jetzt habe ich gerade noch mal eine Zuschauerfrage reinbekommen, wenn wir schon beim Stichwort Zuschauer sind. Und zwar ist da noch so ein bisschen die Sorge, dass es doch teurer sein könnte, ein nachhaltiges Produkt zu kaufen. Die Frage lautet: Warum soll ich denn ein nachhaltiges Produkt kaufen, wenn es teurer ist? Ich muss doch auch konkurrenzfähig bleiben. Wer möchte denn dazu Stellung beziehen?
Antwort steht ja schon da. Ich muss doch konkurrenzfähig bleiben. Also bleibt mir gar nichts übrig, wie ein nachhaltiges Produkt zu produzieren und zu kaufen am Ende des Tages. Weil langfristig kann ich nicht mehr konkurrenzfähig sein, wenn ich nicht nachhaltig handle, wirtschafte und nachhaltige Produkte herstelle. Andreas hat es auch gerade nochmal gesagt. Und das ist eigentlich der Schlüssel am Ende des Tages. Natürlich, es muss auch immer passen, das Thema Business Case, was ich eben angesprochen habe. Aber die Frage stellt sich für mich eigentlich gar nicht.
Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, gerade mit unserem Reuse-Use Case, die Produkte werden ja auch dadurch günstiger, dass Materialien immer wieder eingesetzt werden, weil diese eben nicht nur neu produziert werden müssen. Und wenn man über solche Strategien nachdenkt, klar, dann ist immer ein bisschen Vorarbeit, dass man die Teile vielleicht prüft, dass man sich über das Material noch einmal mehr Gedanken macht. Aber den Schritt müssen wir eh gehen, weil, wie Andreas es gesagt hat, wir haben ja gar keine Wahl.
Mhm. Und vielleicht noch mal aus der Perspektive bezogen auf jeden Verbraucher. Natürlich, im ersten Schritt kann es sein, dass nachhaltig produzierte Produkte teurer sind. Natürlich kann das sein. Aber wenn ich den privaten Verbraucher betrachte, was bringt mir ein billig produziertes Produkt, in der ich in einer Welt lebe, wo ich an dem Produkt auch keine Freude mehr empfinden kann, weil ich von Katastrophen jeglicher Art in der Weise mein persönliches Leben auch überschattet wird. Also insofern glaube ich, braucht man auch nicht zu erzählen, es wird durch Nachhaltigkeit alles im Prinzip billiger. Obwohl natürlich richtig ist, dass die gesamtgesellschaftlichen Kosten dadurch reduziert werden, nämlich die Schädigungen, die wir anrichten durch diese billig, scheinbar billig produzierten Produkte. Auf der anderen Seite sollte ich aber auch mich selbst prüfen in der Weise, ob ich bei meinem persönlichen Handeln, da bin ich wieder bei dem, was ich gerade sagte, in der Weise nicht den Preis oder den direkt bezahlten Preis zu hoch bewerte und den Nachhaltigkeitsaspekt vielleicht zu gering. Und da trifft es wieder nicht nur die Wirtschaft im Allgemeinen, sondern da trifft es jeden einzelnen Menschen.
Genau, und im Prinzip ist es ja dann auch eine Investition für die eigene Zukunft, die man leistet, wenn man ein bisschen mehr bezahlt für das Produkt. Jetzt ist direkt noch eine Zuschauerfrage reingekommen. Heute ist es wirklich eine gute Resonanz. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen dem digitalen Produktpass und der Verwaltungsschale? Und wie kann ich mir die technologische Umsetzung eines Produktpasses vorstellen? Und noch als Ergänzung, was wären die realen Kosten? Hat da jemand von euch spontan eine Idee zu?
Ich kann mal den Anfang machen. Andreas kann vielleicht noch ein bisschen ergänzen und Theresa. Also der Unterschied besteht eigentlich darin, der digitale Produktpass ist ja das Konzept. Dort wird erstmal festgelegt, was soll eigentlich alles rein, um das Produkt zu beschreiben. Also ein Fußabdruck, die Recyclingquote, die Materialien, was auch immer. Also dort wird so ein bisschen definiert, was muss rein, was ist auch die Regulatorik, die dahinter steckt. Was ist die Idee von diesem Produktpass, der jetzt mein Produkt beschreibt. Und die Verwaltungsschale ist im Endeffekt dann die technologische Umsetzung, wo ich diese Informationen abspeichere, hinterlege, wie ich die auch wieder aufrufen kann, wie Andreas vorhin gesagt hat, wie ich sie dann für mein Produkt immer wieder hervorholen kann, um halt genau zu sagen, wie das Ganze zusammenhängt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Konzept der Idee und Verwaltungsschale so als Technologie, die man da so ein bisschen nutzt. Bei den Kosten können wir uns vielleicht gerne noch mal in 3 Jahren drüber unterhalten. Außer Andreas weiß es schon.
Da kann ich konkret was ergänzen, weil die Sache ist ja die, wir sind ja auf dem Weg zum digitalen Produktpass und wir bieten ja auf Dauer sowieso die Verwaltungsschale für alle unsere Produkte an und haben auch schon einen großen Teil unserer Produkte mit Verwaltungsschale. Wenn ich die Asset Administration Schale in meine internen Prozesse mit einbeziehe in der Weise, kann ich meine eigenen Prozesse sogar verbessern. In der Weise, gerade habe ich gesagt, mal ruhig das teure Produkt kaufen, aber hier muss ich wirklich mal sagen, ich kann damit sogar Effizienz steigern in meinen eigenen Prozessen. Und dann, wenn ich die für meine eigenen Prozesse nutze, die Verwaltungsschale, dann ist es eigentlich ein kostenmäßig ganz, ganz kleiner Schritt, sie quasi in Form eines digitalen Produktpasses auch meinem Kunden zur Verfügung zu stellen. Sprich, die entsteht also quasi in Anführungsstrichen von selbst innerhalb dieser Prozesse. Und wie gesagt, und diese Prozesse, die kann ich sogar dadurch effizienter gestalten. Also kann ich sogar mit einem digitalen Produktpass in Anführungsstrichen nicht teurer, sondern eher billiger werden.
Also eine absolute Win-Win-Situation, würde ich sagen.
Ja.
Theresa, ich habe jetzt mal noch eine Frage an dich. Du bist ja hier in der Smart Factory aktiv und machst ja Forschung. Gibt es da einen regelmäßigen, ja, ich nenne es mal Realitätscheck? Also überlegt ihr auch mal, wie kann das überhaupt in den Unternehmen angewendet werden oder forscht ihr eher so im stillen Kämmerlein bei euch hin?
Die Frage passt eigentlich sehr gut zu dem, was gerade vorher gesagt wird mit der Verwaltungsschale. Denn genau das ist so ein Instrument, die halt in der realen Welt, wie Andreas auch schon angesprochen hat, nutzbar ist. Denn das ist einfach eine Schnittstelle, die für Menschen und Maschinen lesbar ist und ein Format, mit dem wir Daten austauschen können. Deswegen nutzen wir das auch für den Produktpass, weil das einfach im Moment für uns am besten anwendbar ist. Und an dieser Verwaltungsschale forschen nicht nur wir, das ist ein ganz großes Gremium. Und wir zeigen einfach in unserem Testbed, in unserer Smart Factory-Umgebung, ja, wie das funktionieren kann. Und wir machen das mit verschiedenen Partnern, die dann einfach mit uns ihre Technologien ja nutzen können, testen können. Und wir setzen dann mit unseren Ideen, mit unseren Konzepten, die wir entwickeln, ja nochmal etwas drauf, um das Ganze nach außen zu tragen. Das machen wir zum Beispiel gerade jetzt beim digitalen Produktpass mit Greenable ganz viel oder Fujitsu, um zu zeigen, ja, wie können wir Nachhaltigkeit da gemeinsam mit unseren Partnern dann auch eben auf unsere Produktionsinseln streuen.
Und das Ganze sieht man dann ja auch live bei diversen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Hannover Messe. Da kann man ja dann direkt erkennen, was hier tatsächlich geforscht wird und was das auch der Industrie bringt. Gut, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung angekommen. Ich würde aber gerne von euch allen drei noch so ein kleines Statement einholen. Und zwar am besten so in einem Satz, kurz zusammengefasst, warum engagiert ihr euch für Kreislaufwirtschaft? Ladies first, würde ich sagen. Theresa, fang gerne mal an.
Ein Satz, okay. Ja, ich will einfach zukünftig noch meinen Lebensstandard halten können und vor allen Dingen für die zukünftigen Generationen auch daran arbeiten, dass das tragfähig ist.
Alex?
Wir konsumieren jeden Tag irgendwelche Produkte, kaufen, verkaufen, werfen die weg. Und die Zukunft muss dahin gehen, dass wir diese Produkte wiederverwenden können und dass wir möglichst lange auch daran haben. Und das ist auch so mein Anspruch persönlich, dass wir dorthin kommen, das eben zu entwickeln, dass wir mehr von weniger haben.
Und Andreas, warum engagierst du dich für Kreislaufwirtschaft?
Weil ich diese Welt liebe. Ganz einfach.
Sehr kurz zusammengefasst, kurz und knackig. Vielen Dank. Und ja, das war's auch schon wieder. Die Zeit ist vorbei. Erstmal vielen Dank an meine 3 Talkgäste für diese tolle Diskussion.
Danke. Danke dir für die Moderation.
Gern geschehen. Danke, dass du auch dabei warst, Andreas, aus dem Remote zugeschaltet. Wollt jetzt nicht Homeoffice?
Aber wir sehen uns alle auf der Hannover Messe nächste Woche, denke ich.
Genau.
Genau, da sehen wir uns alle und natürlich kann uns auch jeder andere sehen, der dorthin kommt und das möchte. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sind in Halle 8 an Stand D18. Im nächsten SF Live, jetzt noch ein kleiner Teaser, geht es dann um das Thema Produktionsoptimierung durch das Auflösen der Datensilos im, ja, Produktionsoptimierung durch das Auflösen der Datensilos. Und zwar schauen wir uns das Ganze an anhand dem Beispiel von Daimler Truck und sprechen über Digitalisierung und die Nutzung von Daten auf dem Shopfloor. Ich sage bis dahin auf Wiedersehen und wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich, auf der Hannover Messe den einen oder anderen begrüßen zu dürfen.